Dann mit leichter Verspätung starten wir dann in die 57. Sitzung. Erstes Thema Taxonomie, IFRS-Taxonomie. Sven.
Ja, vielen Dank. Top 2 Taxonomie. Wir haben ziemlich genau eine Stunde Zeit, wenn wir auf den Zeitplan unseres externen Teilnehmers für den nächsten Slot Rücksicht nehmen wollen. Insofern nur kurze Vorrede. Aufhänger ist eine Änderung aus der Transparenzrichtlinie aus dem Jahr 2013, mit der wir uns, sag ich mal, so vor einem Jahr ungefähr schon mal befasst hatten und hatten damals schon festgestellt, das ist wohl seinerzeit relativ stiefmütterlich behandelt worden, diese Änderung zur Einführung einer strukturierten elektronischen Berichterstattung bis zum Jahr 2020 hatte in der Vergangenheit relativ wenig Beachtung gefunden, eben weil der Zeithorizont eben noch relativ lang war. Und letztes Jahr hat das ganze Thema aber eine gewisse Traktion bekommen, in zweierlei Richtung. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt in dem Papier 02a nochmal ein bisschen zusammengefasst hatte, was im Prinzip immer aus einer Aktion, Reaktion und einer weiteren Reaktion bestand. Und zwar in dem einen Strang die Initiative der ESMA. Also ESMA ist ja in der Transparenzrichtlinie auch ausbedungen, sich für dieses strukturierte elektronische Berichtsformat zu überlegen, wie das aussehen sollte, über einen sogenannten RTS, also ein Regulatory Technical Standard, also wirklich eins der offiziellen ESMA-Mechanismen, das umzusetzen. Und dann gab es also das Konsultationspapier, das haben wir uns in der 45. Sitzung eben letztes Jahr, Anfang letzten Jahres angeschaut und das auch kommentiert. Diese Stellungnahme habe ich nochmal hier hintergrundhalber dazugelegt und auch die Präsentation, die wir uns seinerzeit angeguckt hatten, habe ich als Backup sozusagen Teil 2 der Präsentation, die wir uns heute gleich mal ein bisschen angucken wollen, nochmal dazugelegt, wo wir relativ dezidiert diese ganzen 19 Fragen, die es damals gab, durchgegangen sind, auch festgestellt haben, ESMA hat wirklich von Adam und Eva beginnend konzeptionell das gesamte Thema nochmal aufgerollt, Kosten, Nutzenfragen, ist das alles mit den Erwägungsgründen der Transparenzrichtlinie abgleichbar und so weiter. Das war also, ich habe das noch in Erinnerung, es war auch relativ schwerfällig, bis man in diesem Papier endlich mal zum Punkt kam, was jetzt der konkrete Vorschlag ist. Und daraufhin gute Neuigkeiten insofern, jetzt haben wir zumindest einen relativ konkreten Vorschlag vorliegen, was wir von dem halten, können wir gleich diskutieren, weil ESMA jetzt kurz vor Weihnachten ein Feedback-Statement veröffentlicht hat. Warum? Weil offiziell eigentlich die Idee war, bis zum Ende 2016 schon einen Entwurf dieses RTS an die Kommission offiziell zu übermitteln. Den Zeitplan hat man jetzt gerissen, so mutmaßlich ungefähr um ein Jahr. Also im Moment, die letzten offiziellen Äußerungen, die wir von den ESMA-Vertretern gehört haben, gehen jetzt also Ende 2017, wo offiziell dann dieser Vorschlag eingereicht würde. Aber man wollte eben in dem offiziellen Zeitplan zumindest, sage ich mal, irgendwas schon mal veröffentlichen. Und deswegen ist dieses Feedback-Statement rausgekommen, was, wenn wir gleich auch sehen, schon über den Feedback-Statement-Charakter ein bisschen hinausgeht. Also es geht nicht nur darum, die Konsultationsergebnisse zu dem Papier von letztem Jahr zusammenzufassen, sondern es geht eben auch schon darum, daraus jetzt Schlüsse zu ziehen, was denn mutmaßlich konkrete Vorschläge sind. Insofern hilft uns das jetzt eben schon weiter, wenngleich wir im Moment keinen offiziellen Konsultationsschritt haben. Wir müssten uns aber, denke ich, schon so ein bisschen prozessual überlegen, wie wir uns jetzt auch strategisch fürs Jahr 2017 vielleicht aufstellen wollen, wenn wir nämlich die Inhalte von dem Feedback-Statement uns gleich anschauen werden. Daneben gab es einen zweiten Strang und jetzt kann man so ein bisschen sich überlegen, Henne und Ei, was hat was jetzt mehr beeinflusst. Der zweite Strang, der ist im Prinzip abgeschlossen, den haben wir auch im letzten Jahr zeitgleich besprochen und kommentiert. Das ist der Taxonomy Due Process beim ISB, genauer IFRS-Stiftung, der ja, sage ich mal, so ein bisschen auch im, sage ich mal, Nachklapp des Constitution Review noch eingeschoben worden ist als weitere Anpassung des Konsultationsprozesses und die Idee war im Prinzip die Rolle des ISB in dem Prozess in einer gewissen Form zu stärken. Auch das können wir uns dann kurz nochmal angucken, wie das konkret umgesetzt worden ist. Aber die Grundidee war, auch so ein bisschen wechselwirkend jetzt mit den Ideen, die ESMA dort eben hat, zu sagen, wenn wir uns auf die IFRS-Taxonomie as issued von der IFRS-Stiftung einließen, dann müsste die halt auch eine gewisse Governance erfüllen und der bisherige Prozess, das sage ich mal rein auf Arbeitsgruppen- und Staff-Ebene nur abzufedern, der wäre dann eben gegebenenfalls nicht ausreichend. Insofern ist das auch eine Sache, die auch in dem Konsultationspapier von ESMA schon, wie man sagen, gefordert wurde in gewisser Weise und dann auch im Prinzip so wie vorgeschlagen, im Prinzip auch so wie von uns, sage ich mal, wohlwollend kommentiert, dann auch im Mai bzw. im Juni dann durch eine Änderung des Due Process Handbook im Sommer letzten Jahres umgesetzt wurde. Das heißt, wir haben in beiden Schränken eigentlich jetzt keinen konkreten Handlungsbedarf, weil es gibt keine offene Konsultation. Es gibt aber, glaube ich, zumindest zu dem ersten Strang, also was die ESMA-Initiative angeht, dann jetzt eben schon die Frage, wie wir damit umgehen. Ich würde vorschlagen, dass wir in das Papier 02b, also in die Präsentation reingucken, einfach Folie für Folie mal durchgehen und Sie sozusagen einfach mal Ihre Kommentare zu den einzelnen Vorschlägen und Schritten hinterlegen und wir dann eben in Summe mal gucken, wie wir damit vorangehen. Der erste Block, wie gesagt, zur ESMA. Ich habe auf dem allerersten Slide nochmal das ist also sozusagen Folie 3, nochmal zusammengetragen, was in dem Feedback-Statement jetzt drin ist. Es ist eben drin eigentlich eine Einzelanalyse dieser ganzen 19 Fragen. Da habe ich schon gelernt, aus dem, wie wir es auch letztes Jahr besprochen haben, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, diese 19 Einzelfeedbacks zu besprechen. Klammer auf, wir haben auch seinerzeit nicht alle 19 Fragen kommentiert, Klammer zu. Sondern ich habe mal zwei Fragen rausgesucht, die wahrscheinlich schon kontrovers genug sind von dem, was da rausgekommen ist und werden sehen, wie wir damit umgehen. Wie gesagt, noch alles kein offizieller Stand, aber eben schon, sage ich mal, relativ klar, nicht besonders suggestiv formuliert, sondern schon relativ deutlich, was die Vorschläge wohl sein könnten. Das Dokument hat noch zwei neue Anlagen, mal unabhängig von den ganzen alten Konsultationen nochmal in Kopie. Das ist zum einen eine Rückmeldung der Stakeholder Group von ESMA. Also ESMA hat ja auch noch ein eigenes Beratungsgremium für diese Zwecke, die also ein vergleichsweise kurzes Statement gemacht haben, was sie dann so unter Cost-Benefit-Gesichtspunkten von der Strukturierung halten. Und das andere ist ein ausführlicheres Dokument, das ist die Anlage 4, eine Kosten-Nutzen-Analyse von der BR AG, Business Reporting Advisory Group, also ein externer Dienstleister, externer Berater, der für ESMA nochmal so eine insbesondere Kostenanalyse, aber auch Nutzenargumentation nochmal aufbereitet hat, so als Sachverständiger. Folie 4 vorweggenommen, was ist jetzt rausgekommen oder was ist im Feedback-Statement quasi schon als, würden wir mal sagen, neuer Vorschlag eingewoben? Das sind vielleicht schon die wesentlichen Erkenntnisse. Punkt 1, Technik. Welche technische Plattform soll genutzt werden? Das war ja immer sehr sauber getrennt worden, Technik von strukturellen Inhalten, also Taxonomie im engeren Sinne. Technisch, interessante Neuigkeit, kein PDF. Also die Majority View, was fast alle gesagt haben, wir wollen ein PDF, ein maschinenlesbares Gesamtkunstwerk für den Jahresfinanzbericht. Das würde also so jetzt nicht kommen, sondern man würde stattdessen XHTML nehmen. Kommt wahrscheinlich das Gleiche in grün raus. Ist jetzt technisch keine große Änderung. Warum hat man das gemacht? Weil man eben gesagt hat, da können wir XBRL-Strukturen auch gut einweben. Also man könnte quasi ein Gesamtdokument formen, was Maschinen- und menschenlesbare Bestandteile enthält. Ja. Insofern vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehbar, aber fand ich schon ganz interessant. Das hat sich jetzt also offenbar im Laufe des Jahres so als Konsens ergeben. Zweiter Punkt, Anwendungsbereich bleibt wie im Konsultationspapier vorgeschlagen, also nur der Konzernabschluss in einem Jahresfinanzbericht eines Unternehmens im Scope der Transparenzrichtlinie wäre strukturiert zu berichten. Also keine Einzelabschlüsse, kein Drittstaaten-Gap und keine sonstigen, die nicht im Scope der Transparenzrichtlinie sind, also formal auch gar keinen Jahresfinanzbericht erstellen. Das ist also unverändert geblieben. Und der dritte Punkt.
Gerne. Frage auch ausschließlich Lagebericht. Ne?
Bitte?
Ausschließlich Lagebericht.
Genau, also nur der Konzernabschluss. Genau, also wie viel hat der Konzernabschluss und alles andere drumherum, was bislang als PDF angedacht war, wäre jetzt also in dem XHTML auch integriert. Dritter Punkt zum Umfang, also was soll strukturiert berichtet werden? Man ist dabei geblieben zu sagen, die IFRS-Taxonomie, wie sie also auch von der IFRS-Stiftung getrademarkt, die hat ja genau genommen in der Tat auch selber ein Trademark, die ist also die Grundlage und auch erstmal mangels besserer Erkenntnisse in ihrer Gesamtheit, also das, was wir als Level 1, 2 und 3 bezeichnet hatten, also Kern von Standards plus alle anderen Sachen, die sich direkt aus Standards ergeben, plus eben auch der ganze Bereich, der als sogenannte Current Practice überschrieben ist. Was sich geändert hat, ist, dass man jetzt zumindest eine Öffnungsklausel erstmal in dem Feedback-Statement formuliert hat, zu sagen, Extensions, das überlegen wir uns noch. Also es ist noch nicht so, dass man sagt, das ist zulässig, sondern das wird noch jetzt weiter eruiert in diesem Jahr, ob das also eine Option wäre, Extensions zuzulassen. wenn man die Kommentare zu den Einzelfragen liest, wäre ich da jetzt wahrscheinlich aber ganz guter Dinge zu sagen. Da hat ESMA offenbar erkannt, dass es da ein Thema gibt, was auch genau das ist, was wir ja auch seinerzeit so kommentiert haben. Ja, also zum Umfang, wie gesagt, volle IFRS-Taxonomie, aber Einführung in einem zweistufigen Verfahren, auch da ist man schon recht konkret geworden, nämlich Stufe 1, nur die Primärbestandteile im Jahr 2020, Anhang 2022, so der derzeitige Vorschlag. Der ist in der letzten EFRAG-Tech-Sitzung so, das fand ich ganz überraschend, eigentlich auch von der Europäischen Kommission schon fast so bestätigt worden. Also da war auch ein Vertreter da, der auch in diesem Firma offensichtlich sprechfähig war und da auch relativ offen war und auch schon gesagt hat, ja, das haben wir so zur Kenntnis genommen von ESMA, hat das auch selber so wiederholt. Insofern spricht einiges dafür, dass das schon bewusst so gemacht worden ist.
Mal zwischenfragen kurz.
Gerne.
In dem Konsultationspapier war da überhaupt offen gefragt worden, auf welches Level man möchte. Also quasi die Alternativen, ich mache mal Level 1 und Level 2 unstrukturiert oder so.
Das war
glaube ich, nicht
sehr... Nicht so explizit. Genau. Also man hat eher gefragt, insgesamt will ich die IFRS-Taxonomie.
Genau.
Wogegen sich ESMA gesträubt
ja
hat
zustimmen
und immer noch sträubt, ist so ein bisschen ein Graubereich zu wählen. Also zu sagen, wir nehmen nicht die komplette Taxonomie, sondern wir nehmen nur einzelne Level. Das konnte man damals schon sehen. Das wollte man offenbar gar nicht erst vorschlagen. Deswegen hat man so die Frage auch nicht gestellt. Ja. Ne? Und Sie werden wir jetzt auch sehen, auch im Feedback-Statement ist auch genau diese Möglichkeit wieder negiert worden.
Rein ja. PDF wollten sie auch nicht, haben es trotzdem als Option dargestellt.
Ja. Ja, aber also... Es ist explizit so nicht gefragt worden. Gleichwohl haben wir die Frage ja trotzdem in der Form mitbeantwortet, als gefragt wurde, sind wir generell mit der IFRS-Taxonomie einverstanden? Und dann war ja unsere Antwort so ein bisschen, kommt drauf an. Ne? Also gerade bei dem Level 3, also A, hat es einen anderen Due-Process und B, ist eben auch die Frage des Umfangs und der, sag ich mal, Vollabdeckung aller Industrien ja durchaus fragwürdig. Ja. So, also das in der Nutshell ist eigentlich das Ergebnis, wenn man jetzt mal das Feedback als Feedback erstmal außen vor lässt und nur sagt, was ist unterm Strich an neuen resultierenden Vorschlägen jetzt da drin. Der nächste Punkt, wenn man jetzt mal durchgeht, was sind die wesentlichen Blöcke, Informationsblöcke in diesem ja nun doch etwas umfangreicheren Machtwerk. Wie setzen sich die Ergebnisse der Konsultation zusammen? ESMA hat selber auch nochmal dargestellt, wie eigentlich die Responsiveness da, wer die Teilnehmer waren, wie sie sich zusammengesetzt haben. Und das sehen wir hier auf Folie 5 mal nach den verschiedenen Stakeholder-Gruppen geordnet, so wie ESMA sie selber auch einsortiert hat. Was relativ auffällig ist, finde ich, dass der Block Anwender hier relativ klein wegkommt, im Vergleich zu dem einen oder anderen Block. Die Dienstleister, damit sind also Dienstleister gemeint, die XBRL-Taxonomie-Leistungen anbieten, relativ viel Platz einnehmen und, wen wundert es, auch relativ befürwortend dem Ganzen gegenüberstehen. Und Ersteller sind auch ein gewisser Anteil, wobei man die jetzt von der Betroffenheit wahrscheinlich sogar vielleicht auch noch viel, viel stärker erwartet hätte. Es gab rein nominal gerechnet 161 Rückmeldungen und das ist der Punkt, der heute Morgen kurz anklang. Davon sind aber mehr als die Hälfte, 88, inhaltsgleiche Templates von französischen Unternehmen. So, die gute Nachricht ist, dass erstmal das aufgefallen ist, das ist schon mal gut. Und das auch entsprechend so gewürdigt hat. Wir werden gleich sehen, es gibt sogar ein eigenes Kapitel für diese Template-Betrachtung, wo man quasi gesagt hat, wir gehen mit denen natürlich nicht 88-fach um, sondern wir haben die schon auch nur als eine Rückmeldung gezählt. Wenn man in die Einzelauswertung der Fragen guckt, da kann man dann auch immer sehen, wie viele Leute haben jeweils geantwortet. Das ist auch unterschiedlich, aber da sind die Franzosen auch nur als Block gerechnet. Also insofern hat das sozusagen jetzt nur Erbsenzählerei war es hier also nicht. Also das ist schon Gott sei Dank berücksichtigt worden. Was ich interessant finde, ist, dass ESMA selber ja quasi so ein APM definiert hat, nämlich nach Bereinigung dieses Templates. Wie dann die Verteilung ist, das ist nämlich die wir in dem Tortendiagramm hier sehen. Ne? Ja. Na doch, also Anwender sind 12%. Anwender, das ist die Analystenseite, nenne ich es jetzt mal. Prepara sind Ersteller. Aber wir haben natürlich trotzdem eben einen relativ großen Anteil Dienstleister, Prüfer, Regulatoren. Also sage ich mal, die üblichen verdächtigen Stakeholder, die mit dem Prozess selber gar nicht betraut sind. Das ist natürlich gerade, wenn wir jetzt in Cost-Benefit-Gesichtspunkte mal reingucken wollen, immer so ein bisschen schwierig da. Ne? Bitte?
Kreditinstitute sind auch erstarrt,
ja,
oder sind
die was Besonderes? Ja, das ist schon richtig. Die sind aber auch nochmal extra hier gewählt worden. Warum? Weil man sagt, wir wollen diese Gruppe, die jetzt schon XBRL-Erfahrung hat und eben auch aus einem anderen Blickwinkel kommt, nochmal gesondert eben auch hier einordnen. Folie 6, was sind so die Kernbotschaften, die gekommen sind? Die kann man jetzt schon, sag ich mal, so ein bisschen erahnen, von dem Hintergrund dessen, was wir auch in der Vergangenheit schon diskutiert hatten. Zum einen ist es so, dass eben genau wie wir ganz, ganz viele nicht immer alle Fragen beantwortet haben. Wundert auch nicht, weil es eben ein paar Fragen gab, die nicht für jeden gedacht waren. Also Antwortzahl schwankt eigentlich eher hier zwischen 27 und 60. Grundsätzlich gab es natürlich, würde ich fast sagen, von der Erstellerseite am meisten Kritik, was eben die Umsetzungskomplexität angeht. Mehrheitlich befürwortet und kritisch gesehen worden sind auch die Sachen, die ESMA jetzt auch entsprechend umgesetzt hat. Also Konzentration auf IFRS Konzernabschlüsse, ja. Auf der anderen Seite eher technisch insbesondere Kritik an diesem Dualismus XBRL-PDF. Das hat ESMA jetzt natürlich ein bisschen nach vorne gestellt, um die passende Antwort mit XHTML dann zu präsentieren, sicherlich. Gleichwohl war das natürlich auch so ein Punkt, der, denke ich, valide ist zu sagen, macht es dann wirklich im Zweifel Sinn, mehrere Dokumente hochzuladen, die sich im Zweifel doch widersprechen könnten, theoretisch und so weiter. Was auch viele angemerkt haben, fast alle muss man sagen, ist diese Idee der geschlossenen Taxonomie, also pure IFRS-Taxonomie ohne Extensions haben die allermeisten kritisch gesehen. Es gab eine kleine Mindermeinung aus der Regulatorenfront, die das eigentlich doch ganz gut fände, aber die anderen eben im Wesentlichen nicht. Folie 7 enthält die Antworten der ESMA. Das ist jetzt im Prinzip wiedergespiegelt, was wir vorhin schon in der Summary gesehen haben. Und ich habe es im Prinzip auch schon erwähnt. Was ganz interessant ist, was ESMA nochmal auch gleich mal als politisches Statement hinterlassen hat, dass insbesondere eine Antwort auf die französischen Templates da ist. Das war nämlich eine generelle Kritik an der Transparenzrichtlinie. Also die Franzosen haben unter anderem moniert, dass seinerzeit, als man die Richtlinie geändert hat, damals keine vernünftige Impact-Analyse gemacht hat. Also die haben generell den Nutzen und das, was in den Erwägungsgründen da dargestellt wurde, in Frage gestellt. Das hat erstmal relativ trocken beantwortet, weil sie gesagt haben, das können wir gar nicht beurteilen, wollen wir auch nicht, das ist aber auch gar nicht unser Kompetenzbereich, sondern wir sind angehalten, das umzusetzen, was jetzt eben in der Richtlinie steht. Und mit den dazugehörigen Erwägungsgründen daraufhin zu eruieren, ob diese Zwecke durch das elektronische Berichtsformat, was wir vorschlagen, erfüllt werden. Punkt. Nach allem, was wir jetzt bislang schon so gehört haben, muss man mal gucken, ob es dann da noch mal wieder so einen französischen Antritt bei der Kommission dann direkt gibt. Das wird man abwarten, aber das war eine der Kernbotschaften, die hinterlassen haben und das war auch eine der politischen Kernbotschaften, die ESMA jetzt da zurückgespielt hat und das versucht hat eben erstmal abzuwiegeln. Und eine weitere Erkenntnis aus den Kritikpunkten, gerade der Implementierungskomplexität, war dann jetzt eben so eine Art Kompromissvorschlag zu sagen, wir führen eben zweistufig ein, 2020, 2022. Gleichwohl der Hinweis, diese erste Stufe, also Fokussierung auf die Primärbestandteile, heißt natürlich trotzdem alle drei Level. Das heißt also nicht nur die Line-Items aus IS1, sondern das heißt schon 50 Revenue-Lines. Ja, also schon die volle Taxonomie dann, aber eben nur bezogen auf die Primärbestandteile. Das wird also, glaube ich, trotzdem schon sicherlich deutlicher Lackmustest sein, ob das Konzept in Summe funktioniert, weil auch da, wenn wir die Taxonomie heute so sehen, würde ich mal behaupten, da sind ein paar Industrien gut abgedeckt und andere vielleicht nicht so gut. Da wird sicherlich noch dann Gesprächsbedarf geben. Also das vielleicht nur mal als Hinweis, es wären trotzdem aktueller Stand alle drei Level in den Primaries für 2020 zu hinterlegen. Ja, dann hatte ich schon angedeutet, es gibt dann eben eine eigene Sektion für diese französischen Templates. Den hat man sich also gesondert gewidmet und hat eben nochmal dargestellt, warum man eben an den Vorschlägen, die man bislang gearbeitet hat, grundsätzlich festhält. Die Franzosen haben insbesondere nochmal generell diesen Aufwandsaspekt und diese nach ihrer Meinung relativ klare nicht gegebene Kosten-Nutzen-Relation herausgestellt. Und damit hat erstmal dann im Prinzip auf, was wir gleich noch sehen werden, Anlage 3 und 4 verwiesen und gesagt, noted, aber wir haben auch nochmal durch einen externen Berater eine Analyse fahren lassen und sind deswegen guter Dinge, dass wir also auch mit den Erwägungsgründen der Transparenzrichtlinie konform sind. Das ist im Prinzip so ein bisschen auch das Vorspiel jetzt in dem Dokument. Das ist auch im Dokument, wenn man es jetzt sozusagen in der Quelle nochmal nachlesen will, relativ gut auch auf den ersten 10, 15 Seiten so zusammengestellt. Ich habe hier für Sie, das kennen Sie vielleicht schon aus früheren Dokumenten, auch die referenzierten Quellen der Texte von jeweils nochmal dahinter gelegt. Wer das also nochmal im Einzelnen nachvollziehen möchte, wo die einzelnen Statements herkommen. Und wenn Sie soweit keine Anmerkung haben, könnten wir dann mal in zwei konkrete Einzelfragen reingucken, auch die uns letztes Jahr schon intensiver bewegt haben, und nochmal gucken, was ESMA da konkret vorgeschlagen hat. Das ist nämlich auch ganz spannend. Vorab generell zum Prozess fragen.
Eine generelle Frage. Gerne. Also wenn wir dann in 2020, 2021 sind und tatsächlich die Dinge angewandt werden, wird es ja eine ganze Menge Auslegungsfragen geben. Wer hat denn dann die Lufthoheit festzustellen, ob tatsächlich taxonomiekonform berichtet worden ist? Ist das eine Aufgabe, die bei der ESMA liegt, die über die DPR wahrgenommen wird? Gibt es da schon Diskussionen? Gibt es da Fragen, ob prüferisch Dinge zu tun sind?
Nee. Das ist ja auch eine, sag ich mal, eine Blackbox will ich nicht sagen, aber das ist eine Sache, die ESMA bewusst auch bislang so nicht adressiert hat. Wir haben das auch letztes Jahr schon diskutiert, es ist im Konsultationspapier nicht so richtig aufgetaucht, hier auch wieder nicht, nämlich die Frage der Assurance, also wo kommt die jetzt her? Was ist eigentlich Prüfungsgegenstand? Was ist Enforcement-Gegenstand? Und das kann man jetzt halt eben aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Man könnte jetzt sagen, also wenn der Jahresfinanzbericht prüft, dass der Prüfungsgegenstand ist und der offizielle Jahresfinanzbericht zukünftig diese XHTML-Datei ist, dann müsste man sich in der Tat überlegen, wie man damit umgeht. Ja? Das war ja eigentlich auch eine Idee, das PDF beizubehalten. Das war ja so ein Aspekt, wo man sagen konnte, also das PDF, also faktisch die alte Papierversion, nenne ich es mal, ist der offizielle Jahresfinanzbericht, Klammer auf, dann ändert sich also der Prüfungsgegenstand wenigstens nicht, Klammer zu. Das hat man jetzt halt hiermit, hätte man jetzt hiermit aufgegeben. Also ich würde mich jetzt auch fragen, was das heißt. Heißt das jetzt, ich muss auf Prüfersicht ein paar tausend Lines abhaken und auch mit welcher auch immer gearteten Wesentlichkeit dann beurteilen und Enforcement dann genauso? Oder gibt es trotzdem nur, in Anführungszeichen, eine Eruierung auf Line-Item-Ebene? Aber das ist eine Sache, die hat ESMA noch nicht adressiert. Ich glaube, das Thema sollte dem bewusst sein. Wir haben das nämlich auch, als wir bei EFRAG regelmäßig ja zu dem Thema uns haben updaten lassen, das auch immer mal wieder einfließen lassen. Das hat natürlich, klar, die Erstellerfront und auch die Prüferkollegen dort natürlich alle bewegt. Und das ist aber bislang offenbar nicht aufgegriffen worden. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel auch für uns aus einer DSC-Brille jetzt einer der Stränge, mit wem müsste man an welcher Stelle wann eigentlich mal sprechen und auch in Kontakt kommen. Ne? Also das, den Punkt, das ist natürlich ein praktisch relevanter Punkt. Ja. Wie gesagt, also aus erster Sicht, wenn die den Schuh weiterfahren, den Sie angefangen haben, dann könnte man sagen, das ist nicht unsere Aufgabenstellung. Ne, das ist nicht. Ne? Aber
ja. Ich würde ehrlicherweise erwarten, ähnlich wie bei den Alternative Performance Measures etc., dass ich schon seitens eines Regulators eine Vorgabe habe und der sich dann innerhalb seines Netzwerks federführend der nationalen Regulatoren im ersten Schritt bedient, um zu sehen, ob die Guidance, die rausgegeben worden ist, auch tatsächlich eingehalten wurden. Die Frage von Sanktionierung ist nochmal eine andere danach. Und auch die Frage des externen Abschlussprüfers in seiner Responsibility, denn die Assurance würde sich, es sei denn, wird man später mal irgendwie die Engagement-Letter ändern, aber normalerweise würde sich ja nicht darauf beziehen, dass auch XBRL-konform reported worden ist. Sondern wir würden dementsprechend ja nur den Prüfungsgegenstand haben, wie bisher auch, und den der normalen Jahresabschlussprüfung unterziehen.
Also der Punkt ist, glaube ich, dass, also wenn jetzt mal rein formal juristisch, wenn erstmal sich jetzt darauf zurückzieht, was sie machen sollen, nämlich das Produkt Jahresfinanzbericht zu definieren. Also die Erstellerseite wird eben nur definiert in der Transparenzrichtlinie. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, für uns ist der Prozess da am Ende, erstmal. Die Prüferseite, also da müssen wir zum einen irgendwie vielleicht nochmal in die 8. Richtlinie reingucken und dann müssen wir eigentlich auch nochmal in die Bilanzrichtlinie reingucken, wie die Wechselwirkung da ist. Ne? Ich fand's auch erstaunlich, weil das sind ja auch Sachen, die werden ja auch alle nicht zum ersten Mal angesprochen. Dieses Problem, wie muss ich mir das vorstellen, soll ich dann so ein Paket durchhaken? Wie muss ich mir überhaupt rein physisch vorstellen, dass ich eine Datei prüfe? Also schon diese virtuelle Idee, wie soll das eigentlich funktionieren? Es ist in dem Dokument nicht drin. Ja. Es ist auch in der Kosten-Nutzen-Analyse hier überhaupt noch nicht drin. Also Prüfungskosten und so weiter sind gar nicht erwähnt. Die spielen gar keine Rolle. Es gibt nur Erstellung. Ne?
Ja, so. Ja, Herr Moritz, da muss ich aber nochmal nachhaken, weil ich bei der Diskussion vor einem Jahr nicht dabei war. Das ist jetzt angestoßen durch die Transparenzrichtlinie. Die Frage ist, wie geht der Prozess weiter? Muss es irgendwo in nationales Recht umgesetzt werden? Gilt das unmittelbar? Braucht es dann noch eine konkretere Vorgabe aus Brüssel? Also meine Frage wäre, ob es ähnlich wie bei der CSR-Richtlinie jetzt irgendwo noch so einen Step gibt, wo man zum Beispiel über so etwas wie Prüfungen konkreter nachdenken würde.
Also sagen wir mal so, wir haben zumindest aus Accounting-Sicht noch nicht so einen guten vergleichbaren Fall jetzt. Ne? Also wir haben, es ist ja keine Richtlinie, sondern es ist ein, also der Rechtsmechanismus ist eben ein RTS der ESMA, die ein Publikationsformat damit vorgibt. So sehen die das auch nur. Also die sehen sich ja auch gar nicht jetzt als inhaltlichen Eingriff, das werden wir gleich sehen, sondern die sagen, das ist ein reines Präsentationsformat, ein technisches Format, was wir euch vorgeben. Und im Rahmen einer Anhängerinitiative wird ja parallel noch an diesem Uniform Access Point gearbeitet. Ne? Wo wird das Ganze denn dann eigentlich hochgeladen? Jetzt kann man überlegen, ob es dann Not tut, im Zuge dessen im WPHG irgendwo noch drei Sätze zu hinterlegen, was das technische Format angeht. Das mag sein. Aber inhaltlich gibt es eigentlich da nichts zu formulieren, sondern der RTS ist, und vielleicht ist er sogar viel zu konkret, aber der würde ja abschließend dieses Berichtsformat festlegen. Ja dann... Ja, ESMA macht das ja auch. Also ESMA veröffentlicht diesen ja, RTS. Naja, ich sag mal so, wir haben ja für, deswegen sage ich, das sind aber andere, sag ich mal, andere Anker, die da noch eine Rolle spielen, was das Level Prüfung von Jahresfinanzbericht und was das Level Enforcement von Jahresfinanzbericht angeht. Das sind keine Sachen, die in Artikel 4 Absatz 7 der Transparenzrichtlinie auftauchen. Deswegen sage ich, das sind andere Layer, die jetzt irgendwie eine Folgewirkung hier sicherlich haben, aber im Moment zumindest nicht Gegenstand des Papiers leider sind. Ja, dann hatten wir seinerzeit, das waren Fragen 7 und 8 aus dem alten Konsultationspapier, das waren so zwei der Kernfragen, jetzt mal unabhängig von dem ganzen allgemeinen Kosten-Nutzen-Aspekten drumherum, die uns auch bewegt haben und die, glaube ich, jetzt auch zu sehr, sehr spannenden Erkenntnissen geführt haben, was erstmal diesbezüglich vorstellt. Frage 7 war ein bisschen so eine kombinierte Frage aus, wollen wir die IFRS-Taxonomie nutzen und wie soll die eigentlich jetzt rechtlich bindend eingeführt werden? Also sagen wir mal sowas wie ein Endorsement-Prozess oder wie soll die eigentlich jetzt auf die Straße kommen? Wir hatten schon gesagt, man ist dabei geblieben zu sagen, also dieser Vorschlag sei wohl ganz gut gewesen, wir nehmen die IFRS-Taxonomie, wir überlegen uns, gegebenenfalls, ob wir Erweiterungen einrichten. Das ist ja auch das, was eben zurückgemeldet worden ist. Wo es offensichtlich aus den Rückmeldungen relativ, sag ich mal, unterschiedliche Wahrnehmungen gab, wie soll diese Endorsierung funktionieren? Oder umgekehrt formuliert, wie konkret soll dieser RTS schon sein? In dem Konsultationspapier war ja schon so ein Entwurf von diesem RTS drin, der bestand irgendwie aus 5 Sätzen. Nämlich, ja, also es ist halt das Format, wie von der IFRS-Stiftung veröffentlicht zu nehmen, Punkt. Und dann haben wir uns alle gefragt, was genau heißt denn das jetzt? Wo sollte man nicht genauer definieren, welche Dateien das betrifft? Das ist ja genau genommen auch nicht nur eine strukturelle Frage. Es gibt ja noch diese sogenannten Linkbases, also die Logikdateien, die dann sagen, was ist denn ein Summenfeld, was ist eine Zeile, was ist eine Spalte und so weiter. All das war seinerzeit überhaupt nicht ausformuliert, ist es auch weiterhin nicht, aber jetzt hat ESMA als Erkenntnis mitgenommen aus diesen verschiedenartigen Rückmeldungen, diesen Endorsierungsprozess, den müssen wir offenbar in-house behalten. Und deswegen werden wir die Strukturierungsvorgaben als Anlage des RTS veröffentlichen. Das heißt, es gibt keinen separaten Endorsierungsprozess, es gibt keine Konsultation von EFRAG oder irgendwas in irgendeiner Form, sondern es wird einfach direkt als Element dieses RTSs veröffentlicht und dann auch entsprechend amended, wenn eben neue Standardänderungen da sind, die zu Taxonomieänderungen geführt haben. Und das ist natürlich schon ganz spannend, insbesondere weil dann sogar noch ein Seitenclip kommt mit, und bei kleineren Änderungen behalten wir uns auch vor, gar nicht zu konsultieren. Also normalerweise ist vorgesehen, bei RTS-Änderungen zu konsultieren. Das ist aber auch so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Das muss also nicht zwingend gemacht werden. Also würde man vielleicht, was weiß ich, bei IFS 16.17 sagen, da konsultieren wir. Aber bei einem AIP konsultieren wir nicht mal. Das lassen wir einfach durchlaufen. Und da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich erinnere nur mal an die schönen Diskussionen, die wir hatten hier. Definition Nettovorschuldung, IS1, IS7 Änderungen und solche netten Geschichten, wo man dann da rauskäme. Aber das ist zumindest im Moment hier eine relativ klare Ansage zu sagen, für dieses Thema, was wir eben auch wirklich nur als Präsentationsformat sehen, behalten wir als ESMA die Hoheit. Das behalten wir in-house und wir veröffentlichen direkt diesen RTS inklusive der Taxonomie. Und das ist, finde ich, schon ein ziemliches Fund an Stellungnahme. Insbesondere, wenn das in dem Detailierungsrat tatsächlich käme, wir ja auch schon mal andiskutiert haben, was bedeutet das eigentlich für die Relevanz von Disclosure Initiative, Financial Statement Presentation, diese ganzen Sachen, die haben ja dann, sag ich mal, eine gewisse nachrangige Bedeutung, will ich vielleicht was mal vermuten, wenn ich sowieso weiß, da gibt es jemanden, der mir ein ganz konkretes Format vorgibt. Also auch diese neuen Template-Diskussionen jetzt beim IASB, die werden dann ja alle New Process empfänglich, diese Taxonomie hingegen nicht. Und das sollten wir vielleicht mal im Kopf behalten. Und eine Sache, die wir jetzt vielleicht dann im Mai, denke ich mal, wenn eben die größere Runde bei EFRAG ist, da sehe ich auch mal zur Sprache kommen wird, wie das eigentlich dort gesehen wird. Das ist bislang auch von auf Board eben noch gar nicht ganz bewusst, sicherlich auch noch gar nicht kommentiert worden, aber das ist der Stand.
Aber das würde doch nicht endossiert werden, wenn nicht der Standard selber endossiert ist.
Genau, also man wird es also zeitlich das, schon so machen. Genau, das wird ja. Man nicht machen. Also man wird die Endossierung des Standards abwarten, aber würde dann im Prinzip sagen, wir gucken,
mit erledigt,
dann werden wir sozusagen Zug um Zug die Taxonomie auch mit veröffentlichen.
Genau. Sind in dem TÜV-Prozess zeitliche Fristen drin, wann nach Standardänderungen auch die Taxonomie angepasst ist?
Ja, also es ist gleich auch im Prinzip unser separater Punkt, wie der TÜV-Prozess ist, ja, aber okay. Das ist richtig. Ja. So, also das ist sozusagen prozessual, wie kommt das Ganze auf die Straße? Frage 8. Da ging es inhaltlich darum, wie sollte eben die Taxonomie ausgestaltet sein. Und da war insbesondere eben das Stichwort Extensions das relevante, sag ich mal, Keyword. Was sollte hinterfragt werden? Sollte man sowas machen oder nicht? Auch da gab es verschiedenartige Rückmeldungen. Auch so ein bisschen, sage ich mal, Regulatoren gegen Ersteller. Das konnte man schon so einigermaßen gewichtet sehen. Es sind verschiedene neue Fragen eigentlich aufgeworfen worden. Nämlich, will ich nur regulatorische Extension zulassen? Also will ich sowas zulassen wie, der nationale Regulator kann national bestimmte Add-ons vorgeben? Also so Banalitäten wie Anzahl der Mitarbeiter, ne, was zum Beispiel keine IFRS-Angabe ist, wäre dann so eine Sache, die wir nach HGB quasi nachpflegen würden. Bestimmte andere Sachen, die noch so im Anhang dazu kämen. Oder will ich zusätzlich auch noch wirklich unternehmensspezifische Extension zulassen? Also wirklich, sag ich mal, freies Schießen, wo ein Unternehmen sagt, ich mache halt individuell bestimmte weitere Verästelungen, die so nicht vorgegeben sind. Das ist noch als Frage jetzt formuliert, dazu gibt es also noch keine Conclusio, ob und welche Variante oder beides, das wäre ja sozusagen Level 4 und 5 eben der Taxonomie-Hierarchie, welche man zulassen möchte. Auch für diese Extensions ist dann die Frage aufgeworfen worden, wenn es die gäbe, müssen die auch durch ESMA autorisiert werden. Das stelle ich mir bei Level 5 nun schwierig vor. Ja, das müsste ja auch so eine Pre-Clearance sein. Für Level 4 könnte man das schon machen, dass es dann eben zwischen ESMA und ESMA-Mitglied es eine Vorabstimmung gibt, wie das nationale Add-on aussieht. Aber auch das ist als Frage noch im Raum, soll es sowas geben, so ein Pre-Approval. Ich hatte schon gesagt, Gegenerwartung, das war eine Minderheit aus der Regulatorensicht. Deswegen meine Vermutung, irgendeine Art von Extension wird es sicherlich geben. Kernargument dafür ist natürlich schon die jetzigen Freiheitsgrade von IS1. Also das ist genau jetzt das Argument, was ich vorher schon skizziert hatte. Wenn man eben prinzipienbasierte Standards behalten möchte und schon jetzt gar keine konkreten Vorgaben IS1, IS7 plus auch die Anhangangaben in den ganzen Einzelstandards macht, dann wäre es natürlich schon eben wirklich verheerend, wenn man quasi die komplette Presentation und Disclosure quasi overruled durch durch letztliche Fakten einer endgültigen Taxonomie. Die Antwort von ESM auf diese netten Argumente, die ist halt ganz spannend und da muss man halt gucken, wie das ausgeht. Die Antwort ist, und das fand ich sehr, sehr spannend, also ESM sagt, wir machen ja keine Bilanzierungsvorschriften. Wir machen auch keine Presentation- und Disclosure-Vorschriften. Also deren Denke ist wirklich, alles, was in der Taxonomie drin ist, ist ja jetzt schon State of the Art und ist schon Teil der Bilanzierungsvorschriften. Und wir geben wirklich nur ein strukturelles Format vor. Also die sagen ganz explizit auch, wir machen keine Presentation und Disclosure. Und das fand ich jetzt persönlich ein Statement, was ich schon sehr fragwürdig fand, insbesondere weil wir wissen, Level 3, also auch die ganze Current Practice, ist mit in diesem Sumpf drin.
Ich kann die Position verstehen, wenn dann auch zugelassen ist, dass man ganze Teile nicht füllt. Auch wenn man sie füllen könnte, weil man für diese vielleicht ein anderes Format hat, wo man das individuell durch Extensions abdeckt, aber dann quasi auch Level 2, 3 teilweise nicht befüllt. Wenn Sie sagen, echt, das ist nur das Format und was ihr da reinkübelt und die Felder sind definiert, wenn es passt, dann macht er was rein, wenn nicht, dann nicht. Dann kann ich tatsächlich auch mit so einem Modell leben. Aber man weiß ja nicht, welche
Ausgabe. Also das hängt. Ja, also das ist konzeptionell die Begründung hier, ne? Also wir machen keine Bilanzierungsvorschriften und das ist dann eben auch die Logikkette zu sagen, deswegen können wir eben auch direkt sozusagen endorsieren. Es ist nur eine Formatfrage. Und das habe ich zumindest für das Current Practice Level, muss ich sagen, nicht nachvollziehen können. Also weil da sind ja nun mal ganz klar Sachen drin, die eben nicht endorsiert sind, die ja zum Teil überhaupt nicht mal, also nicht mal im Volume B vorkommen drin. Finde ich schwierig, aber das steht jetzt einfach mal so als Statement hier im Raume und wie gesagt, im Moment gibt es also keinen offiziellen Konsultationsprozess, also es gibt keinen Mechanismus, wo man dem jetzt widersprechen könnte, auf einem offiziellen Kanal. Ne? Ich will es nur mal so darstellen, so ist es im Moment als Statement drin. Macht euch keine Sorgen, wir strukturieren nur. Ja? Und keine neuen Bilanzierungsvorschriften, deswegen grundsätzlich keine sozusagen, kein Involvement anderer Stakeholder notwendig, erstmal endorsiert alleine diese RTS. Dazu nur Anmerkung. Der Fachausschuss befürwortet das Vorgehen. Also ich glaube, man muss jetzt wirklich eher überlegen, was man prozessual machen kann, wenn man hier Bauchschmerzen hat.
Ne? Ja, und was sind die nächsten Schritte? Also da ist noch so viel offen, was sich entwickeln kann in der Diskussion. Ist mir nicht ganz klar, hauen die jetzt einen Entwurf von einem RTS direkt raus? Oder,
ja. Also es gibt jetzt im Moment ist nicht vorgesehen, noch irgendeinen allgemeinen Kanal zu öffnen. Was es noch geben soll, sind viel Tests. Wie auch immer das aussehen soll.
Ich kann mir jetzt sehr verschiedene Modelle darunter vorstellen.
Ja.
Gerade was das angeht, sind es jetzt Pflichtfelder, muss man seine Struktur da reinpressen oder nicht? Wie deckungsgleich bin ich zu meinem tatsächlichen Abschluss, der geprüft ist? Ja. Kriege ich da irgendwie aus, weil ich in meinem echten Abschluss das noch weiter untergliedert habe durch ein Mapping hin und reiße es nur da granulare auf. Also ich meine, das sind für mich eigentlich die wesentlichsten Fragen der Struktur. Ja, also jetzt, ich weiß, hier war breiter Raum jetzt für die Technik und ist XBL oder IXBL oder was. Das ist am Schluss umsetzbar. Das finde ich jetzt weniger kritisch, sondern in welche Formate wird man gezwungen oder gerade nicht gezwungen? Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage.
Also ich glaube, die Struktur ist für mich das relevanteste Element, weil wenn ich das meinetwegen zeitgleich veröffentliche mit meinem normalen Abschluss, die Frage haben wir jetzt auch noch nicht richtig diskutiert, wann ist das denn überhaupt zu veröffentlichen? Kann man es auch später veröffentlichen? Weiß ich nicht.
Bitte? Also
kann man das auch später veröffentlichen?
Nee, die Frage stellt sich nicht. Also darüber reden, das ist der Jahresfinanzbericht.
Ja, ja.
So. Also der Jahresfinanzbericht ist nicht mehr das Papierding, sondern formal, wenn das durchgezogen wird, ist die XHTML-Datei. Das ist der offizielle Jahresfinanzbericht.
So.
Bitte? Das ist ja jetzt die Frage. Ja, aber das wäre dann, also erstmal, wenn jetzt nichts weiter passiert.
Deshalb sagte ich auch, wann ist das zu veröffentlichen? Weil da könnte ich auch sagen, prima, fast close, ich gehe mit dem Ding erst voraus. Ja. Das hat sowieso eine ganz andere Struktur, weil die Frage ist auch, in welchen Linien denkt denn der Vorstand? Also was ist in einer Investor Relations Konferenz, in der Bilanzpressekonferenz dasjenige Relevante, wo dann, sagen wir mal, die Analysten setzen und hinterher wieder die Fragen stellen, in welcher Struktur? Entweder man hat sie wirklich aligned, das führt aber dazu, dass das an der einen oder anderen Stelle sicherlich für Bauchschmerzen sorgt und man sagt, das passt überhaupt nicht mehr in dem, wie wir uns als Unternehmen kommunizieren wollen. Oder man hat es nicht aligned, dann muss ich aber im Prinzip zwei unterschiedliche Darstellungsarten in den Fragestellungen auch erwarten, die von den Usern dann wiederum kommen. Und dann ist es genau wie bei der Vorstandsverwirrung, bei der Vorstandsvergütung, sorry, dass eine gewisse Verwirrung vorherrscht. Gewisse
Vergütung. Man kann durchaus dazu kommen, dass das offizielle Filing-Dokument ein reines Compliance-Dokument ist, was ich irgendwo einreiche, wie ich es heute beim Bundesanzeiger einreiche und es eigentlich nicht weiter verfolgt wird und ich dann über eine ganz andere Form der Kommunikation nachdenke und auch vielleicht zu anderen Zeitpunkten darüber nachdenke.
Da gehe ich von aus, dass es so ist, aber trotzdem muss die Frage geklärt werden, wie verpflichtend ist, diese Struktur zu befüllen oder nicht. Und das ist einfacher tatsächlich in einem Rule-Based Environment wie nach US GAAP, wo ich glaube, ab nächstem Jahr auch das Filing von 20F in XBRL verpflichtend ist. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht genau verifiziert, aber ich habe das so gehört. Oder ob wir hier in einem Principle-Based Umfeld sind.
Ich finde, der Blick rüber in die USA ist ein gutes Stichwort, weil ja auch da, auch für die Domestic-File, die ja schon länger XBRL nutzen müssen in den USA, ja so ein Multi-Year-Stage-Approach gewählt worden ist. Und man dann eben in verschiedenen Phasen in diese Welt sozusagen hineingekommen ist. Ich glaube, dass das eine Anmerkung sein könnte, die man nochmal bringen kann. Und dann vor allem die Frage mit dem Umgang mit den Extensions. Müssen die approved sein oder können die Unternehmen die Extensions selbst definieren und müssen dementsprechend nicht nur mal regulatorische...
Bei dem US-Beispiel, es ist so, in der Anlage von der BRAC ist auch die USA als ein Querverweis genommen worden. Da kommt man aber auch zu sehr fragwürdigen, wie wir gleich noch sehen werden, Ergebnissen, weil natürlich auch das, was die Amerikaner bislang machen, bei weitem nicht die Komplexität hat von dem, was hier gefordert wäre, weil wir natürlich noch Block-Tagging haben. Also die Frage, und das ist auch einer meines Erachtens der Webfehler dann in der Kosten-Nutzen-Analyse, weil bislang haben die nämlich im Wesentlichen Block-Tagging-Fälle analysiert und nicht wirklich den Detaillierungsgrad, der jetzt hier gefordert ist. Vielleicht ist das ja auch noch jetzt eine Möglichkeit der Erkenntnis zu sagen, lass uns mal lieber auf irgendein Block-Tagging erstmal zurückgehen im ersten Schritt und dann gucken wir, ob wir später wirklich alle Einzelangaben taggen lassen. Aber also die in der Kostenanalyse sind die Amerikaner schon mit drin, also zumindest Status Quo, ne, was im Moment gefordert ist.
So, nochmal zurück, Christoph, was du gerade gesagt hast, jetzt einfach nochmal, ich meine, die Frage müsste sich ja, oder die Antwort auf die Frage müsste sich eigentlich ergeben aus dem Sinn und Zweck der ganzen Sache. Wenn ich sage, das ist nur irgendeine Ablage, in die kein Mensch mehr reinschaut, dann klar, dann kann ich Extensions machen, ohne, da kann man sich natürlich über die Sinnhaftigkeit unterhalten oder auch nicht mehr, weil das ist dann, wenn es aber darum geht zu sagen, ich möchte eine Vergleichbarkeit hinbekommen, ich meine, Maschinenlesbarkeit macht für mich auch nur Sinn, wenn ich sie dann auch nutzen will, dass also User dann tatsächlich das auch schneller und besser auswerten können, dann kann die Antwort ja eigentlich nur sein, dass man sagt, wenn du ein Thema hast und ich habe dafür ein Feld, dann muss dieses Feld befüllt werden, mal Wesentlichkeit außer Acht lassen. Dann kannst du nicht hingehen und sagen, nee, ich stelle das ganz anders dar, ich mache das so und so und so und teile das anders auf. Also das wäre für mich jetzt vom Sinn und Zweck her,
das müsste sehe ich auch
das,
so.
Dass ja. du das sehe ich additiv auch so. Was dazu bringst. Ja, das.
Ja. Also das. Ja, aber dann muss man den Core-Teil aber ein bisschen verengen. Ja? Also da, wo ich Freiheitsgrade habe, dann ist das schon ein Unternehmen.
Meinst du Level 3 dann nicht?
Also das heißt, dann bewegt man sich in Level 1 oder maximal Level 2, wo man sagt, da. Das muss aber quasi...
Das ist aber eben halt die Frage, wenn man jetzt sagt, wenn du ein gewisses Thema von Level 3 hast, wenn du das hast, dann möchte ich, dass das bei allen gleich gemacht wird, dann muss das auch für Level 3 gelten. Wenn das der Hintergrund dieser ganzen Aktion hier ist.
Also mich würde alles andere im Moment überraschen, so wie das ganze Thema vorgetragen ist, denke ich schon, dass die Erwartungshaltung ist, also die Sachen, die vorkommen, die sind auch genauso nur so auszuweisen. Und wenn die Taxonomie geschlossen bliebe, dann müsste ich ja alles andere und da sonstige weitere Übrige irgendwie parken. Und da kommt, kam natürlich, das war ja auch eins der wesentlichen Befindlichkeiten, wenn ich das Gedankenspiel mal zu Ende treibe, dann könnten diese Parkpositionen gegebenenfalls recht große Ausmaße annehmen, mitunter quasi die komplette Bilanzsumme umfassen, und das wäre vielleicht auch nicht besonders zielführend. Und wir haben ja, also Revenues ist ja nun schon mehrfach als Beispiel genannt worden, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Es gibt eine Menge industriespezifische extra Erlösblöcke für den Telco-Bereich zum Beispiel, der ist besonders gut abgedeckt. Und dann gibt es ein paar andere Industrien, die sind gar nicht abgedeckt. Ich wüsste zum Beispiel im Moment auch überhaupt nicht, wie ich eine Bank da unterbringe, ganz ehrlich. Ja, in der IFRS-Taxonomie. Und so kann man das durch alle Posten durchgehen. Dann hatte ich schon mal eine Anekdote gebracht, was auch interessant ist. Bei den Fixed Assets gibt es eine extra Posten, geleaste Flugzeuge. Geleaste Flugzeuge ist eine extra Line-Item, aber nur Flugzeuge. Also, ja, so eine Sachen sind da irgendwie irgendwann mal reingekommen aus bekannten Gründen. Aber so eine Anekdoten verstecken sich also in dieser Taxonomie. Ja, und da muss man, Schiffe nicht, nur Flugzeuge. Aircraft only. Ja, da, so. Ja, aber so, und da fragt sich natürlich der geneigte Leser, okay, das ist jetzt keine systematisch gleichberechtigte Struktur an der Stelle. Und, ja, aber ich sage, also ich kann eigentlich nur hoffen, dass man im Rahmen dieser Field-Tests da vielleicht genau zu solchen Erkenntnissen nochmal kommt. Wir haben im Moment noch das Problem, ich habe in der letzten Textsitzung mal nachgefragt, wie ist denn das jetzt mit dem Field-Test? Das ist auch ein Pflichtelement in der Transparenzrichtlinie, das ist vorgesehen, ne? Also das Stichwort kommt da, Field-Tests. Das heißt, erstmal weiß, da müssen wir was machen, und das, was wir bislang gemacht haben, reicht nicht. Die hatten eigentlich mal die Idee, dass diese Kosten-Nutzen-Schleifen, die sie drehen, plus externer Berater macht so ein paar Stichproben, dass das vielleicht ausreichend wäre. Die Resonanz auf diese CBAs, die war aber so klein, dass im Moment, glaube ich, schon die politische Grundstimmung so ist, da machen wir uns angreifbar. Das kann es eigentlich noch nicht gewesen sein, sondern wir müssen schon irgendwie noch direkt mit Unternehmen in einem größeren Umfang in Kontakt kommen. ESMA selber ist aber leider nicht sprechfähig dazu, wie das geschieht, weil die Antwort, die ich dazu bekommen habe, ist, das wird auch über diesen externen Berater geroutet. Also wie der, ob der jetzt vielleicht auch an unseren Regulator herantritt oder über welchen Kanal der sich jetzt eigentlich national vorstellt, will ich mal sagen, das ist offen. Ich habe bei ESMA schon das Angebot gemacht, dass wir zumindest gerne mal ins Gespräch kommen können, wenn sich da was abzeichnet, was die vorhaben. Werden wir sehen. So, also ich denke, diese Fragen, diese validen Fragen, die würde ich auch erwarten, dass die in so einem Feldtest genauso hochkommen. Ich befürchte halt im Moment, wenn ich diese Gedankengang und diese enge Lesart verfolge, dann wäre eben, nee, wenn das so drinsteht, dann musst du das Feld ausfüllen. Nur wenn du es nicht hast, füllst du es nicht aus. Ja. Ja. Ja, gerne.
Die Kommunikation nach der Einführung, auch mit den Analysten, wird ja eine ganz andere sein. Die werden ja nicht mehr auf den Abschluss gehen oder auf die, sondern die werden sich die Dateien ziehen, die sie heute von Providern bekommen, die allerdings meistens nicht so schnell sind. Also wir werden hier eine Beschleunigung des Prozesses haben, dass Analysten zugreifen können, wenn die Unternehmen die direkt bereitstellen. Also insofern wird der ganze Kommunikationsprozess meines Erachtens völlig anders laufen.
Was ich halt ganz interessant finde, ist, sehen wir dann so eine zweite Art von APMs, nämlich Alternative Presentation Method. Also die Frage, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, diese Datei, die ist so ein bisschen schwer lesbar und die ist genau für so eine Analysten und für Slides und so vielleicht nicht besonders zugänglich, wird man also nicht trotzdem wieder in, sage ich mal, seine traditionellen Präsentationsmuster verfahren, die sind vielleicht auch viel schneller verfügbar, um eben die Financial Community zu erreichen, und dann ist das XHTML-Ding in der Tat ein Compliance-Dokument. Ja, ist eine Zeitfrage. Ich glaube, es ist vor allem eine Zeitfrage.
Ja? Ich glaube, die Analysten werden dann ihre eigenen Zahlen erheben oder ihre eigenen Kennzahlen programmieren und damit in die Konferenzen kommen.
Na, ich sag nur, wir haben ja jetzt schon das, also jetzt ist ja jetzt, die strukturelle Frage haben wir jetzt schon. Also der Jahresfinanzbericht offiziell ist ja lange nicht so schnell fertig, wie die Zahlen rauskommen. Das heißt also, dieses rein formale das Gap ist ja jetzt schon da, und auch jetzt der Jahresfinanzbericht als Jahresfinanzbericht ist ja auch nicht das, wo man zuerst reingucken würde. Und wenn ich das jetzt mal auf dieses Format übertrage, wenn ich jetzt noch das Problem habe, dass das auch im Papierformat vielleicht anders strukturiert ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass jemand auf die Idee kommt, wenn ich jetzt in einen Analysten-Call gehe, dann habe ich natürlich ein paar Slides mit Formaten und Zahlen drauf. die XHTML-Datei, die sieht vielleicht strukturiert noch ein bisschen anders aus. Und dann bis hin zu der Frage kommt dann wiederum der erstmal um die Ecke und sagt, aber das ist auch ein APM. Jetzt brauchen wir noch ein zweites APM-Statement, dass wir auch sowas verbieten. Also dass dann jemand sagt, nee, es ist zwingend in dem XHTML-Struktur zu berichten, weil du sonst den Leser verwirrst. Also nicht nur mit APMs im Measurement-Sinne, sondern auch mit APMs im Presentation-Sinne. Das sind alles so, ich sag mal, so Hirngespinste, die so im Raum wabern zu dem Thema. Und all das waren auch Argumente, bis letztes Jahr beim PDF zu bleiben. Die jetzt halt, glaube ich, schon nochmal eine neue Traktion kriegen. Ja. Nee.
Ich bin wirklich kein großer Freund von dieser Taxonomie, weil ich einfach glaube, dass sie, an anderer Stelle auch schon gesagt, ich glaube, sie geht an den Bedürfnissen der User vorbei und wir haben überhaupt keine Tools im Augenblick. Vielleicht werden sie in Zukunft entwickeln, aber im Augenblick haben wir keine Tools, die Dinge wirklich zu analysieren. Auf der anderen Seite aber einen PDF zu attachen und dann im Blog-Tagging zu sein, das ist eine vorgeschobene Digitalisierung, die überhaupt nichts bringt aus meiner Sicht. Denn wenn man wirklich etwas zuordnen wollte, dann muss ich natürlich die Möglichkeit dieses Einzeltaggings haben. Ich würde es eher so vermuten, dass man wahrscheinlich in den bisherigen Kommunikationen bleibt, einen Annual Report bekommt, der anders strukturiert ist als derjenige Compliance Report, der tatsächlich nachher börslich eingereicht wird als Registration Statement bzw. sonstigen Statement im Rahmen der kontinuierlichen Berichterstattung und dass man da durchaus eine Divergenz sieht, ob die Analysten nachher in der Lage sind, zu den Bilanzpressekonferenzen schon mit diesen konkreten Fragen zu kommen. Stelle ich mir auf einer Timeline auch noch schwierig vor, wenn ich mir überlege, dass am Vorabend normalerweise die Dinge eingestellt werden. Klar, das geht dann nachher über eine Datenanalyse viel schneller zu bestimmten Ergebnissen zu kommen, aber auch da brauche ich erstmal wiederum die Tools und das muss ich entwickeln und ich muss wissen, wie ich mit den Extensions umgehe. Ich habe nachhaltig das Gefühl, dass hier eine Anforderung formuliert worden ist, die unausgegoren ist und wo wir alle gemeinsam noch gar nicht wissen, was wir mit den Daten eigentlich anfangen können, was wir damit anfangen wollen.
Ja, vielleicht befördert aber das Angebot auch die Nachfrage. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Daten in einer Breite in einem bestimmten Format vorliegen, dann kommen verschiedene Parteien auf ganz interessante Ideen.
Wir haben es wieder, ich vorhin ja dieses Beispiel gebracht, wir haben vor 10, 15 Jahren angefangen, über die Börse die Dinge in Deutschland einfach mal im Feldtest zu haben. Da gab es nichts. Da ist es auch nicht. Wir haben versucht, auf den Kongressen dieses Thema irgendwie auch zu diskutieren. Ehrlicherweise, das hat niemanden wirklich interessiert. Und wenn ich sehe, wie in den USA im Augenblick die Entwicklung ist, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sich die Art und Weise der Finanzkommunikation oder der Finanzanalyse dadurch jetzt verändert hätte oder dass andere Investmententscheidungen getroffen werden oder andere Investmentempfehlungen gegeben werden.
Ich bin jetzt nicht der Digitalisierungsexperte, aber wenn ich mir das anhöre, XHTML und so weiter, die Sachen, wenn die dann getaggt werden und ich habe strukturierte Daten vorliegen, dann ist das ein Klacks mittlerweile. Dafür ein Tool, da ist jetzt nicht, ich meine, wir reden über ganz andere Dinge mittlerweile, die hier laufen. Da über Nacht irgendwas zu stricken, da suche ich mir als Analyst die Sachen raus, mache mir selbst meine APMs. Je weiter das aufgesplittet ist, umso besser für diese Leute. Die gehen dann hin und sagen, ich nehme alles mal raus, was ich mal der Meinung bin. Und dafür brauchen die natürlich genau das, dass genau ganz klar in einem Feld auch bei jedem dasselbe drin steht. Und das wird relativ schnell gehen. Rubbel die Katz. Also das ist für mich jetzt, wenn ich mir ansehe, was sonst so läuft mittlerweile in der Berichterstattung, ist das für die ein ganz kleines Thema. Also ich sehe das ein bisschen anders, obwohl ich hatte heute Morgen berichtet, dass im Moment bei vielen Usern das noch so, ach nee, das haben wir noch nie gemacht, ne? Die gehen dann an Bloomberg und so weiter. Wenn die aber merken, dass sie in Zukunft dafür gar nichts mehr zahlen müssen, die Sachen noch viel schneller bekommen, selbst programmieren können, dann wird das sehr, sehr schnell kommen. Da bin ich von überzeugt. Also die werden das nutzen. Das ist ja nichts. Das ist ja keine Rocket Science, über die wir reden. Das sind strukturierte Daten.
Ich möchte hinzufügen, dass auch die Fehler, die in den Datenbanken heute drin sind, geringer werden. Also ich kenne das aus der empirischen Forschung. Da sind ziemlich viele Böcke drin. Und wenn das nach jetzt einem vernünftigen Format schon von den Unternehmen bereitgestellt wird, dann sind diese Fehlklassifikationen, die Leute da in Indien oder wer weiß wo machen, eben Geschichte.
Ich stimme dem allem zu, was Guido so gesagt hat, was dir sehr gesagt hat, Herr Gebhardt. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich natürlich eine Big-Data-Analyse machen kann, was machen denn die Analysten heute? Die gehen hin und sagen, was sind die One-Time-Effekte, was sind die Restrukturierungseffekte, was sind die Effekte, die sich auf die Cashflows der Zukunft auswirken, wo ich meine Prognoseentscheidung haben kann. Und dann gucke ich mir diejenigen Kennzahlen an, die, die branchenspezifisch sind. Die werden sich auch nicht ändern. Die haben wir in der Telekom-Industrie, anders als in der Luftfahrtindustrie, anders als bei den Manufacturern. Und die Art und Weise der Berechnung wird sich nicht notwendigerweise ändern. Und dann ROCE wird sich nicht ändern. Also auch diese Zusammensetzung. Aber und hier stellt sich wirklich die Frage, kriege ich die Daten hinsichtlich der One-Time-Effekte so aus dem XBRL-getagten Abschluss raus, dass ich in der Lage bin, hier andere Analysen zu fahren? Und da habe ich im Augenblick einfach meine Zweifel, weil ich glaube, dass die spannenden Daten in den Extensions hängen, die Extensions wieder nicht harmonisiert sind, die Tools nicht auf die Extensions abstellen können und ich erstmal gucken muss, wo die Extensions eigentlich hängen und ob die von Jahr zu Jahr auch konsistent angewandt werden.
Am Ende der Punkt, wenn das wirklich so ist und die Gefahr sehe ich auch, dann würde ich als ESMA hingehen und sagen, dann werde ich jetzt tätig und werde mal noch genauere Vorgaben geben, dass ich nämlich genau diese Daten, die du gerade genannt hast, alle schön rausholen kann und nicht auf Extensions abstelle, weil das ist, glaube ich, am Ende das Ziel. Also ja, ich...
Und jetzt ist die Frage, wie sehen die Standards aus? Denken wir mal an das Projekt Primary Financial Statements, Definition betriebliches Ergebnis, mögliche Ausrichtung Richtung Nachhaltigkeit, Fit von Cashflow-Rechnung zu Erfolgsrechnung. Also wenn wir da ein anderes Berichtsformat haben und das dann auch technisch so abbilden, dann sieht die Welt da schon anders aus.
Also die Vorteile sind durchaus da für Hochschullehrer, für wissenschaftliche Auswertung. Nee, für Banken, die ja auch Bilanzanalysen machen, und Banken haben oft genug Vorstöße in die Richtung gemacht, dass sie von den Unternehmen die Abschlüsse in XBRL bekommen, ja, weil momentan ist das alles outgesourced, irgendjemand dattelt das ab. Anders ist es nicht machbar, momentan, technisch. Und es gibt spezialisierte Information Provider, die sowas aufbereiten, aber das ist natürlich kostspielig und mühsam. Ja, also ich bin schon auf der Spur, dass ich da deutliche Vorteile sehe. Regulatoren, die sowas durchsetzen können und brauchen, die haben es schon durchgesetzt, wie bei den Banken beispielsweise. Aber wie gesagt, wir kommen nun mal aus einer IFRS-Welt, in der die Ausweisvorschriften unterentwickelt sind, bis gar nicht ausgeprägt. Und da haben wir keine Vergleichbarkeit. Wir können nicht einfach Abschluss A und B nebeneinander legen, noch nicht mal aus einer Industrie, ohne genau in den Notes nachzulesen, wo ist denn was, wo steckt denn was drin. Und das heißt, es reicht noch nicht mal eigentlich, ich müsste eigentlich auch eine klare Felddefinition brauche ich eigentlich und auch sagen, genau, was ist darin auszuweisen. Also es reicht nicht nur eine Bezeichnung, sondern auch eine Definition, was da drin ist, um es echt vergleichbar zu machen. Und das, ich denke, man sollte mit kleinen Schritten starten und das erstmal mit den Primaries versuchen und dann später vielleicht auszudehnen. Aber jetzt das Gesamtpaket der IFRS-Taxonomie sich vorzuknöpfen und die Unternehmen in einheitliche Ausweise zu drängen, mit der Folge, dass dann vielleicht noch doch nicht dasselbe drin ist, ich bin da etwas skeptisch. Und ich glaube auch nicht, es ist schwierig in der Kürze der Zeit. Ich meine, das soll jetzt 2020 quasi schon geliefert werden. Halte ich für die Primaries für machbar. Das ist ja auch für 2 Jahre erst nur für die Primaries vorgesehen. Aber auch die ganzen Rots dann zu taggen und in eine einheitliche Form zu pressen, das ist eine echte Herausforderung. Also da wird es dann wirklich spannend. Ich denke, es wäre sinnvoller, einen kleineren Schritt zu machen und dann erstmal zu evaluieren.
Mit Blick auf die Zeit würde ich Ihnen gerne noch einen netten Schmankerl mitgeben, nämlich aus den externen Zuarbeitern. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei externe Meinungen, wenn man das so will, externe Evaluierungen, die eingeflossen sind. Das eine ist die der erstmal eigenen SMSG, die interessanterweise auch relativ kritisch war. Also insbesondere, weil man eben auch gesagt hat, wir haben noch keine gute empirische Basis, um hier Kosten-Nutzen-Erwägungen wirklich abschließend zu beurteilen. Die Nutzen aus der Transparenzrichtlinie, ja, die mögen in der Form irgendwie da sein, aber insbesondere die Kostenfrage sah man also hier noch insbesondere schwierig überhaupt abzuschätzen. Das ist dann durch diese detaillierte Analyse von der BRAC im Laufe vom Jahr 2016 versucht worden, so ein bisschen zu unterfüttern. eben durch einen externen Dienstleister. Aber nach wie vor ist es so, ich habe ja hier auf Folie 12 ist das dann nochmal zusammengetragen, wie die Rücklaufquoten waren. Also die erste Cost-Benefit-Analyse, die erstmal noch alleine gemacht hatte, da haben also 14 von 220 angefragten Unternehmen überhaupt geantwortet. Wie auch immer die zu der Anfrage gekommen sind, das entzieht sich unserer Kenntnis, das lief nicht über unseren Tisch. Bitte? Ja, so irgendwie richtig, richtig. Und auch im Rahmen des Konsultationspapiers, wo das ja nochmal wiederholt wurde, also da ist ja das gleiche Dokument nochmal angehängt worden, auch wenig Rücklauf. Siemens ist einer der wenigen deutschen, also der einzige deutsche Unternehmen, glaube ich, das wirklich beteiligt hat. Und auch viele ansonsten, die als Ersteller hier durchgehen, sind eigentlich Organisationen. Also da waren dann auch ein paar Dachorganisationen noch aus verschiedenen Ländern dabei. Also wirklich Unternehmen, die sich einzeln eingebracht haben. Es ist ein sehr, sehr überschaubarer Kreis. Deswegen ist man in der Analyse jetzt für 2016, also das Dokument, was die BRAG dort zusammengetragen hat, auch einen anderen Ansatz gefahren, nämlich eigentlich einen Desktop-Ansatz, wo man gesagt hat, wir überlegen uns eine Art Mustermodell, wie derjenige zu dem strukturierten Abschluss käme, XBRL, Tagging, das überlegen wir uns so und dann gehen wir mal in Länder, wo es schon XBRL-Expertise gibt. Und da gibt es ja schon ein paar Länder, USA ist schon als ein Stichwort gefallen. Dann gucke ich hier nochmal, es gab noch ein paar andere sehr bekannte Verdächtige. Dänemark, Chile, Japan und Vereinigte Arabische Emirate. Das sind die Feldtestländer, die hier genutzt worden sind. Und dort hat man sozusagen so eine Benchmark-Gruppe von Unternehmen, klein, mittel, groß, definiert und hat dann gesagt, für die schätzen wir jetzt mal diese Erstellungskosten, wie wir da hinkommen. Mein Eindruck ist, das Ganze, so wie das beschrieben ist, ist eine sehr technische Sichtweise. Also wie wirklich technisch das Dokument zustande kommt. Also da sind auch Lizenzkosten drin und so Nebenkriegsschauplätze, wie was die Software nun kostet, allein als Lizenz. Aber ich sag mal, der intellektuelle Aufwand, das zu mappen, der geht hier unter. Oder zumindest sehe ich nicht, wo der rauskommt. Denn, das sieht man dann auch als Zusammenfassung hier auf Folie 13, was haben die in Summe jetzt rausbekommen, was angeblich die Kosten sind der ESEF-Einführung. Ja, ich zitiere, 8.200 Euro einmalig und 2.400 Euro jährlich im Schnitt für ein betroffenes Unternehmen. Was haben die rausbekommen? 2.400 kostet also Kosten. Aber beim Outsourcing, beim Outsourcing, wenn ich es selber mache, wird es deutlich teurer, dann kostet es 4.600 Euro. Ja. Das ist wirklich hier das offizielle Ergebnis aus dieser Studie. Und die haben, ja, da ist dann hier auch noch eine Tabelle drin, da ist dann wirklich mal runtergebrochen, das sind halt irgendwie 3 Mitarbeiter mal 2 Tage und dann ist es fertig. Ja, also so ist, und die haben auch den USA-Vergleich gemacht, wie gesagt, ich habe gesagt, also da muss man ganz vorsichtig sein, weil das ist wirklich nur rein technisch, wie das Blocktagging zustande kommt, das ist wahrscheinlich in der Tat, wenn das aufgesetzt ist, dreimal auf den Knopf drücken, sind auch nur 9.000 bis 19.000 je Filing hier angegeben als US-Kosten, also Status Quo, wie gesagt, bei weitem nicht das, was hier gefragt ist. Und das sind die offiziellen Ergebnisse jetzt dieser Cost-Benefit-Analyse. So. Punkt. Ne? Für wen es teuer wird, ist ESMA selber, das haben die eben auch eruiert. Ne? ESMA und die nationalen Regulatoren, die haben halt richtig Kosten, weil ESMA wird das Ganze eben bis zu 2,2 Millionen Implementierung plus laufende jährliche Kosten entstehen und die Regulatoren zahlen im Schnitt auch 1,1 Millionen einmalig für das Aufsetzen entsprechender was auch immer, Tools, Mannschaft, Training, wie auch immer. Ja, also ich würde mal so ein kleines Fragezeichen machen an diesen Desktop-Review oder sagen wir mal zumindest freundlich gesprochen an den Scope. Also wenn die wirklich nur die Technikkosten gesehen haben und nicht den Gehirnschmalz, den ich reinstecken muss, dieses Mapping, also den Kontenplan und alles erstmal auf diese Bedürfnisse sozusagen zu überführen. Überprüfung und so weiter haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist ja, wie gesagt, gar nicht im Feuer hier. Dann könnte es vielleicht ein paar Euro teurer werden, würde ich vermuten. Ja. So, soweit, so gut. Wie gesagt, den zweiten Teil zur Taxonomie würde ich mir jetzt aus Zeitgründen mal sparen. Da ist auch eigentlich nur in Summe die Botschaft, ist genau das umgesetzt worden, was auch im Entwurf vorgeschlagen wurde letztes Jahr schon, ist eben seit Juni 2016 auch schon effektiv geschaltet. Das heißt, Level 1 und Level 2 Änderungen, die sich also unmittelbar aus Standards neu oder geänderten ergeben, werden über das Board mit der typischen Qualified Majority gevotet, ganz normal wie ein Standard auch, in einem Balloting-Prozess, der sich mutmaßlich direkt an die Fertigstellung des Standards anschließt. Und Level 3 bleibt eher wie der alte Prozess über ein, also sage ich mal, auf einer Arbeitsgruppen-Staff-Ebene plus einer Untergruppe des Boards, die aber hier nur Review-Funktion hat. Also das ISB selber versucht eigentlich zu sagen, das, was wir auch im Standard selber kontrollieren, sage ich mal, das taxonomieren wir auch. Für alles andere geben wir eher, sage ich mal, Handlungsempfehlungen und deswegen wollen wir die auch ganz bewusst nicht über eine Board-Abstimmung ziehen. Und das gibt natürlich jetzt auch diesen, sage ich mal, gerade dem Level 3 nochmal dieses besondere Fragezeichen, ob das nun wirklich was ist, was man verpflichtend vorschreiben sollte. Soweit, so gut. Und jetzt wäre so ein bisschen für uns alle im Geiste zu bewegen, vielleicht nicht für heute, aber so grundsätzlich, wie wird das Thema jetzt in 2017, wenn jetzt also keine offizielle Anfrage mehr zu uns käme, wie wir das begleiten wollen? Also meine Hoffnung ist, dass wir bei dem Field-Test-Prozess auch wirklich nochmal, ob offiziell oder inoffiziell, auch zur Rate gezogen werden und dann eben auch eine Möglichkeit haben, das in unserer Constituency nochmal zu streuen, vielleicht auch zu begleiten in irgendeiner Form, weil das, glaube ich, schon Not tut, so wie ich das alles hier so sehe.
Gut, aber das können wir ja in der Form adressieren. Ich hatte ja gesagt, dass ESMA eine Präsentation im Board machen wird. Ihr werdet auch eine Präsentation bei TECH bekommen. Dann sollten wir versuchen, dann eben mit den Worten der himmlischen Heerscharen halt zu sagen, dass Deutschland gerne bereit ist, sich an diesem Feldtest zu beteiligen. Dann stellen wir jetzt mal einen ungedeckten Check aus und dann gucken wir mal, wie wir die Deckung ran schaffen. Okay, danke dir. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, lassen die Herren rein und dann machen wir mit Versicherungsverträgen weiter.